Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 4. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Das heißt für euch, es geht wieder los in eine neue Woche. Seid zur Heiterkeit bereit. Manchmal nenne ich sie Hase. Sie weiß Bescheid. Guten Morgen, Lena Kassel.
Guten Morgen. Ja, fantastisch. Du könntest auch eigentlich mal, also wenn du mich, also ich weiß ja, dass du mich im privaten Raum immer Hase nennst. Eventuell könnten wir das auch in den öffentlichen Raum transferieren. Ich finde ja den Begriff Hase sehr, sehr wohlwollend und liebevoll. Also,
ich auch,
oder?
Bin ein großer Freund davon. War dann natürlich eine kleine Reminiszenz, die Boomer wissen das an Bugs Bunny. Das kannst du ja nicht wissen. Aber nichtsdestotrotz, also wenn du das möchtest, kann ich das gerne auch öffentlich tun. Ich kann mir das ja bis morgen nochmal überlegen.
Ja, ich bin ja eigentlich eine Mausverfechterin. Also ich nenne ja jede Person, die ich mag, Maus.
Ja.
Ne? Also das kann von A bis Z gehen. Also egal, wer mir da in die Quere kommt, der ist eine Maus. Also eventuell könnten wir auch einfach sagen, dass ab jetzt, guten Morgen Hase, guten Morgen Maus. Vielleicht haben wir jetzt auch schon 10% der HörerInnen verloren, wenn wir das
Ich wollte gerade sagen, ich glaube... 100% Lena.
Guten Morgen Mike und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel. So, dann sind wir doch schon in der Abteilung, sie weiß Bescheid. Denn wir werden, wie das so üblich ist am Montagmorgen, mal 5 Spiele aus der Bundesliga genauer unter die Lupe nehmen. Das erste ist SC Freiburg gegen den FC Bayern. 2:2. Die Lage bei den Bayern wird nicht besser. Einfach nicht besser. Vor dem wichtigen Spiel in der Champions League reichte es gegen Freiburg nur zu einem Punkt. Der Abstand auf Leverkusen beträgt somit 10 Spieltage vor Saisonende, ganze 10 Punkte. Hast du den Eindruck, dass die Bayern die Saison spätestens mit diesem Spiel am Freitagabend, ja, kann man fast so sagen, ne, hergeschenkt haben?
Ja, würde ich genauso sagen. Also ich glaube, die Chance vor dem Freiburg-Spiel war immens groß, nochmal so einen Stimmungswechsel herbeizurufen. Also die war extrem und die war riesig und die war vor allen Dingen vielversprechend. Das Narrativ war da. Wir haben ja auch in der Freitagsfolge mit Marco Seifert darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, dann kommt Max Eberl, dann hatten die diesen Last-Minute-Sieg gegen Leipzig. Also irgendwie das Narrativ, dass jetzt alles anders wird, das war irgendwie da und sie hätten es einfach nur bespielen müssen. Und das haben sie einfach nicht geschafft. Und ich glaube auch, dass diese einzigartige Chance, die sie gehabt hätten, um diese Saison nochmal umzukehren, ich glaube nicht, dass sie nochmal wiederkommt. Also dieses Aufbruchsmomentum hast du mit der Leistung gegen Freiburg schlussendlich begraben. Und es gab in diesem Spiel wieder helle Momente vom FC Bayern und es gab sehr, sehr dunkle Momente vom FC Bayern. Die hellen Momente waren definitiv die beiden Tore. Also das fantastische Tor von Mathis Thiel und auch das Weltklasse-Tor von Jamal Musiala. Also wer das nicht gesehen hat, der sollte sich das nochmal anschauen. Das war, also dafür gucken wir halt Fußballspiele, glaube ich. Von daher gerne nochmal reinschauen. Und die dunklen Momente waren, glaube ich, die beiden Gegentreffer, die beide aus einem gegnerischen Einwurf entstanden sind. Das hatte halt nichts mit Widerstandsfähigkeit zu tun. Das hatte nichts mit einem soliden Zweikampfverhalten zu tun, das war wirklich einfach nur erschreckend und der Auftritt war halt nach wie vor weit weg von jedweder Bayern-Dominanz, wie wir sie in den letzten Jahren kannten und ich glaube, es ist für den Gegner sehr, sehr einfach im wahrsten Sinne des Wortes die offene Flanke zu finden, gerade beim FC Bayern. In diesem Spiel hat es der SC Freiburg sehr, sehr clever gemacht, das Spiel in die Breite zu ziehen, weil du halt mit Kimmich und Guerrero auf den Außenverteidigerpositionen zwei Verteidiger, und da könnt ihr euch die Anführungszeichen mitdenken, hattest, die natürlich nicht positionsgetreu verteidigen, sondern eigentlich offensive Spieler sind. Und dazu hatten sie halt krasse Tempodefizite auf den Außenpositionen. Das hat der SC Freiburg sehr, sehr clever ausgenutzt. Und dazu kamen auch noch die Auswechslungen von Thomas Tuchel, die auch zu den dunklen Momenten in diesem Spiel zählen, glaube ich. Er hat nach dem 2:1 gewechselt, wie ich es nicht verstanden habe, weil er irgendwie mit seinen Wechseln die spielerische Kultur aus dem Spiel genommen hat. Also er hat Musiala rausgenommen, den für mich bis dato besten Mann, und hat Upamecano reingebracht. Davor hat er auch schon Guerrero ausgewechselt und Kimmich. Also er hat alle guten Fußballer und alle ballsicheren Fußballer vom Platz genommen. Und das Resultat hat er bekommen. Das war das 2:2. Also der Auftritt hinterlässt mehr Fragen als Antworten, vor allem auch bei Thomas Tuchel. Er schiebt immer alles auf die Mannschaft. Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass es teilweise Harakiri gewesen sei. Die Mannschaft habe kopflos agiert, sie habe Sachen auf den Platz gebracht, die man so vorher noch nie trainiert habe. Mir fehlt da jedwede Selbstkritik von seiner Seite aus. Und ich fand seine Attitude generell ja auch schon nach dem Leipzig-Spiel schwierig, obwohl sie da gewonnen hatten, dass er nach den Toren nicht gejubelt hat und so weiter und so fort. Und ich finde, dass das Freiburg-Spiel ja in seiner Persona nahegehend weiter so ging. Also ich finde es einfach, er wirkt wie ein trotziges Kind, er wirkt beleidigt und es wirkt wahnsinnig stillos. Also wenn du dich dazu entschließt, diese Saison mit dem FC Bayern zu Ende zu führen, dann mach's halt richtig, ne? Und wenn du halt nicht mehr bereit dazu bist, weil du zu verletzt bist, dann geh halt. Ist wie in einer schlechten Beziehung, ja? Wenn es halt nicht mehr läuft, dann geh aber halt mit erhobenem Haupte oder geh halt gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Also es ist halt so ein bisschen so, dann mach's halt ganz. Und er macht's halt gerade so halb richtig, habe ich das Gefühl. Also er ist eigentlich richtig abgefuckt und zieht's aber irgendwie noch durch. Also ja, ich finde das irgendwie sehr würdelos, auch ihm gegenüber. Finde, das beschädigt seine Reputation immens. Und nur noch mal kurz, um dann den Monolog auch abzuschließen. Der FC Bayern hat übrigens aktuell 2 Punkte mehr als zum vergleichbaren Zeitpunkt der letzten Saison. Das sagt dann halt auch einiges über die Liga aus, ne? Ja.
Vor allen Dingen auch über die Liga im letzten Jahr.
Ja, exakt.
Und in diesem Jahr, ja. Möglicherweise auch im Jahr davor. Aber lassen wir das an dieser Stelle.
Ja.
Ich bin sehr froh nur, wir alle wissen ja immer, Fußball MML, wenn wir die neue Folge aufnehmen, kaum ist sie im Kasten, gibt es dann auch schon eine große News wie eine Trainerentlassung oder irgendeinen Transfer und so weiter. Ich bin mit Blick auf die Siebener Straße sehr froh, dass wir erst am Dienstag aufnehmen. Bin mal sehr gespannt, was da so passiert rund um die Personalie Thomas Tuchel. Hermann Gerland ist ja mittlerweile sogar von Lothar Matthäus vorgeschlagen worden. Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, mit Blick auf die 2 Punkte mehr als im letzten Jahr. Also wenn es kracht, dann kracht es in München auch richtig.
Ja.
Und manchmal ist es mir ehrlicherweise auch ein bisschen zu heftig.
Ja, verstehe ich. Und trotzdem denke ich mir so, ich weiß gar nicht, ob ich Thomas Tuchel dieses Endspiel gegen Rom noch gegeben hätte, ne? Weil auf einer weichen Ebene merkt man einfach, dass das Tischtuch sowas von zerschnitten ist. Also es wirkt wahnsinnig verbittert und ich weiß nicht, wie du mit so einem Geist nur ansatzweise ein Spiel gewinnen willst. Also das ist ja eigentlich für so ein Binnenverhältnis absolut Gift und ich glaube, jede interne Lösung, und selbst wenn es der Tiger ist, dann soll es halt der Tiger machen. Ich glaube, er wird es nicht schlechter machen.
Entschuldige, wenn ich dich, das glaube ich auch nicht, aber im Übrigen irgendwie die Saison wird sowieso unter Thomas Tuchel auch so enden, wie sie unter einem anderen Trainer enden wird. Sie werden die Champions League nicht gewinnen, sie sind im Pokal schon ausgeschieden, sie werden nicht deutscher Meister und sie qualifizieren sich für die Champions League. Das wird ein anderer Trainer genauso schaffen wie Thomas Tuchel. Ich finde nur, und da hast du einen Punkt, also entweder ist das Tischtuch zerschnitten, dann macht man den Cut dann, wenn man ihn entschieden hat. Oder man spielt die Saison mit Anstand zu Ende. Und dann nehme ich aber nicht nur Thomas Tuchel, sondern auch die Verantwortlichen vom FC Bayern in die Pflicht, die ja nicht unbedingt auch ein Fels in der Brandung für ihren Trainer sind und durchaus auch in der Lage sind, eine mediale, völlig überzogene Diskussion auch immer mal wieder mit entweder ungeschickten oder geplant ungeschickten Bemerkungen dann wieder anzuheizen.
Es ist eine Sauerei. Es ist unglaublich.
Kommen wir zum nächsten Spiel. VfL Bochum gegen RB Leipzig. 1:4. Trotz früher Führung ist der eigentlich heimstarke VfL dann gegen RB doch ordentlich unter die Räder gekommen. Innerhalb von 4 Minuten entschied Leipzig das Spiel und zwar in der 2. Halbzeit. Für Bochum ist die Situation trotz Platz 15 aber mehr oder weniger entspannt. Der Abstand auf Rang 16 beträgt nämlich weiterhin 8 Punkte. Und dennoch, war da mehr drin für die Bochumer?
Auf jeden Fall. Sie hatten lange die Chance, irgendwie da einen Punkt mitzunehmen. Und trotzdem kann ich mich irgendwie daran erinnern, dass wir vor ein paar Wochen den VfL Bochum sehr, sehr gelobt haben, weil sie sich gerade spielerisch extrem weiterentwickelt haben. Nicht nur kontern, sondern auch richtig guten Fußball spielen. Primär durch solche Spielmachertypen wie eben Kevin Stöger und so weiter und so fort. Jetzt haben sie irgendwie in den letzten beiden Spielen 9 Gegentreffer bekommen und stehen plötzlich, du hast es erwähnt, auf dem 15. Tabellenplatz. Ja, sie haben dieses 8-Punkte-Polster auf den FC, aber jetzt kommen irgendwie Spiele, die gegen die direkte Konkurrenz auch gehen und also unter anderem gegen Mainz, Darmstadt und Köln, das nur als Chronistenpflicht. Und ich glaube, da werden die Bochumer mehr Ballbesitz haben und ich glaube, sie müssen unbedingt an ihrer Konterabsicherung arbeiten, sonst könnte das, glaube ich, irgendwie nochmal richtig eng werden. Zur Wahrheit gehört auch, dass beide Spiele sowohl gegen Gladbach als jetzt auch das Spiel gegen Leipzig vom Ergebnis her für mich zu hoch ausgefallen sind, weil es wirkt irgendwie so, als wäre Bochum chancenlos gewesen. So war das aber nicht. Also lange hatte der VfL Bochum große Chancen auf einen Punkt eben gegen RB Leipzig. Und zwar exakt bis zur 65. Minute. Ich sage euch gleich, warum. Weil da ist ein bisschen was passiert auf Leipziger Seite. Noch aber kurz zum VfL Bochum. Bleiben wir kurz noch beim großen Ganzen. Ich glaube, durch die spielerische Komponente, die der VfL Bochum gewonnen hat, haben sie so ein bisschen etwas vernachlässigt in der Rückwärtsbewegung. Also sie sind da ein bisschen zu löchrig geworden. Restverteidigung ist nicht gut, deshalb haben sie gegen zwei konterstarke Mannschaften, wie eben Gladbach und auch Leipzig, jetzt deutlich, deutlich verloren. Und in dieser 65. Minute jetzt beim Spiel gegen Leipzig hat Marco Rose genau das erkannt. Und hat genau deshalb seinen besten Umschaltspieler auf den Platz gebracht. Sein Name ist Luis Openda. Er wurde eingewechselt in der 65. Minute und hat damit das Spiel verändert. Binnen 4 Minuten erzielte nämlich RB Leipzig danach 3 Tore. Eins davon von Openda. Und ja, was soll ich sagen? Die Qualität von RB Leipzig im Kader ist immens. Sie haben jetzt schon 12 Joker-Tore in ihrer Mannschaft. Das ist Liga-Bestwert. Also Marco Rose versteht seine Mannschaft sehr, sehr gut. Er versteht auch sehr, sehr gut, wann er mal einen Spieler rausnimmt und ihn lieber von der Bank bringt. Das war das erste Mal, dass er Luis Openda von der Bank gebracht hat. Vorher hat er immer irgendwie in der Startelf gestanden und er hat schon gecheckt, dass irgendwie Bochum Probleme hat mit der Konterabsicherung und hat dann eben in der 65. Minute Openda gebracht und demnach das Spiel für sich so ein bisschen entschieden. Also ich glaube, die Bochumer Restverteidigung muss ein bisschen Hausaufgaben machen, um in der Liga zu bleiben, sonst könnte es ein bisschen eng werden. Und die Leipziger können sich auf ihren unfassbaren Kader verlassen.
Um mal eine PM von Johann zu zitieren, hab schon Angst vor Lena, die Dortmund wieder auseinandernehmen wird. Union Berlin gegen Borussia Dortmund 0-2. Das war mal wieder kein glanzvoller Auftritt des BVB, aber Adeyemi und Marzen haben immerhin für den ganz wichtigen Dreier im Kampf um die Champions League gesorgt. Union hatte zwar durchaus Chancen, das Spiel zumindest mal nicht zu verlieren, allerdings fehlte es den Köpenickern einmal mehr an Kaltschnäuzigkeit. Lena, mal gucken, ob Johann wirklich Angst haben muss. Mit welchen Gedanken bist du denn aus dem Spiel gegangen?
Wenn man so auf das Ergebnis guckt, denkt man ja eigentlich so, ach ja, souveräner Dortmund-Sieg, ne? Dass dieses Spiel 2-0 für den BVB ausgeht, hat, glaube ich, aber mehr mit dem Unioner Unvermögen zu tun, als mit einer Dortmunder Souveränität. Es war ja vielmehr, wie so oft in dieser Saison, Dortmunder Dusel. So kann man es, glaube ich, bezeichnen. Es war ein Traumtor von Adeyemi und es war eine Einzelleistung von Marzen, die dem BVB die Tore beschert haben. Keine schöne Kombination, kein Ballbesitzspiel, kein offensives Pressing haben diese Tore ermöglicht. Es waren schlichtweg individuelle Glanzmomente. Und wenn man sich wirklich nochmal die Highlights dieser Partie anschaut, das könnt ihr gerne nochmal machen, dann, glaube ich, versteht ihr, was ich meine. Man verspürt die Verunsicherung überall auf dem Platz beim BVB. Also wenn sie den Ball hatten und der Gegner nur so ein bisschen angepresst ist, haben sie wirklich unerklärliche Fehlpässe gespielt oder den Ball verstolpert. Ich bin kein Freund davon, irgendwie auf einzelne Spieler den Finger zu zeigen, aber Emre Can ist für mich in seiner ganzen Persona als Kapitän dieser Mannschaft schon auch symptomatisch, weil auch er hat in diesem Spiel wieder gezeigt, dass er unsicher ist, dass er nicht vorangeht, dass er kein Führungsspieler ist, dass er sportlich vor allen Dingen nicht überzeugt. Das kann eventuell auf einer weichen Ebene funktionieren, sind wir alle nicht drin, aber er ist für mich so ein bisschen die symbolträchtigste Figur gerade als Kapitän von Borussia Dortmund. Als Kopf der Mannschaft ein bisschen negatives Beispiel, muss ich leider sagen. Sehr, sehr unsicher in seinen Ballaktionen. Und für mich war dieses Spiel von Borussia Dortmund ein weiteres Alibi-Spiel. Alibi-Spiel, weil es weiterhin Edin Terzic und der Mannschaft ein Alibi gibt, dass man nichts verändert und dass man nichts hinterfragt. Weil die Leistung hat nicht gestimmt, das Ergebnis ja, wie so oft in dieser Saison. Sie stehen weiterhin auf Platz 4 und ich kann mir nicht erklären, wieso.
Entschuldige, dass ich lachen muss, ja. Weil sie dann doch irgendwie auch noch Punkte sammeln, ne?
Ja.
Und weil wir möglicherweise dann aber auch wieder, ich meine, du hast in der letzten Woche schon einen Rant abgelassen über den Zustand der Liga, heute das Ganze nochmal angesprochen, auch mit dem Punkteverhältnis, was die Bayern angeht und ähnliches. Vielleicht ist es dann einfach so, dass im Moment einfach eine durchschnittliche Leistung und eine nicht besonders Borussia-like Saison dafür reicht, sich dennoch eben für die Champions League zu qualifizieren.
Ja. Weil eine durchschnittliche Leistung in einer durchschnittlichen Liga reicht. Genau richtig.
Kommen wir doch von einer durchschnittlichen Leistung zu einer unterdurchschnittlichen Leistung. Darmstadt 98 gegen FC Augsburg 0-6. Die Partie, die bereits nach 30 Minuten mehr als entschieden war, weil es da schon 5-0 für Augsburg stand. Für den FCA sind das ganz wichtige 3 Punkte, die wohl die letzten Restzweifel in Sachen Klassenerhalt beseitigt haben sollten. Darmstadt zeigte sich allerdings auch völlig von der Rolle und alles andere als wettbewerbsfähig. Für die Linien ist die Ausgangslage weiterhin sehr kompliziert. Zwar sind es nur 4 Punkte auf Platz 16, aber das rettende Ufer ist ganze 12 Punkte entfernt. Siehst du für den Aufsteiger überhaupt noch Restchancen auf den Klassenerhalt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Spiel hat den Abstieg von Darmstadt 98 besiegelt. Die Darmstädter Hintermannschaft dachte wohl in den ersten 30 Minuten, dass es noch Weihnachten oder schon Ostern ist. Jedenfalls haben sie eine Menge Geschenke verteilt. Leider haben sie uns beide ausgelassen, Mike. Aber wir hätten uns anstellen können und hätten unsere Geschenke bekommen. Sie waren sehr großzügig in den ersten 30 Minuten. Wir waren leider nicht vor Ort.
Ho, ho, ho.
Ho, 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 kann man an dieser Stelle nur noch sagen. Und das im März. Das war wirklich grotesk. Also die ersten 3 Tore von Augsburg sind nach krassen, krassen Patzern von der Darmstädter Hintermannschaft passiert. Und ich glaube wirklich, dass dieses Spiel ein Offenbarungseid war. Ich glaube nicht, dass sie sich davon erholen werden. Sie hatten in Liga 2, man erinnert sich noch, die beste Defensive der Liga. Davon ist nichts mehr übrig geblieben. Sie haben 58 Gegentreffer. Das ist mit weitem Abstand die schlechteste Defensive der Liga. Und wir wissen auch, dass das Torverhältnis am Ende auch einen Punkt ausmachen kann. So ist es eben. Und wenn du dich als Aufsteiger nicht auf deine defensive Kompaktheit verlassen kannst, dann wirst du in der Bundesliga, wo die individuelle Qualität natürlich eine andere ist als in Liga 2, nicht überstehen können. Und die nächsten Gegner sind jetzt auch noch Leipzig und Bayern. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, gerade bei Darmstadt 98, die, glaube ich, leider in Richtung zweite Liga zeigt.
Zumindest einer der beiden Clubs hat ja mit der zweiten Liga auch noch zu kämpfen. Erster FC Köln gegen Bayer Leverkusen 0-2. Am Ende ist es der nächste souveräne Arbeitssieg für den Tabellenführer. Dem FC kann man Kampf und Leidenschaft allerdings keinesfalls absprechen. Am Ende reicht das gegen die Werkself aktuell aber nicht. Kontraproduktiv war da natürlich auch die rote Karte nach einer Viertelstunde für Kölns Thielmann. Frimpong und Grimaldo erzielten die Tore für Bayer und vergrößerten damit das Polster auf die Bayern, wie gesagt, auf 10 Punkte. Ist für dich spätestens jetzt klar, dass Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison am Ende die Meisterschaft mit nach Hause bringen wird oder die Meisterschale, besser gesagt, in der Hand halten wird?
Es ist ja so grotesk, weil man die ganze Zeit denkt, jetzt kommt der Afrika Cup, jetzt kommt Köln. ah, jetzt spielen sie irgendwie, keine Ahnung, gegen die Bayern und es könnte auch nochmal ungemütlich werden, weil dann kommt die jetzt erst recht Bayern und was weiß ich, was wir uns für Narrative dahingelegt haben, um in irgendeiner Form Bayer Leverkusen die Meisterschaft madig zu reden. wir haben nach jedem Strohhalm gegriffen, der da war und ich würde sagen, mit 10 Punkten Abstand auf Platz 2, da sind jetzt keine Strohhalme mehr da. Und alleine die Tatsache, dass Frimpong und Grimaldo, die beiden Außenverteidiger, ja, wir reden nicht darüber, dass Bayer Leverkusen einen 25-Tore-Stürmer hat, ne? Wir reden nicht darüber. Wir reden darüber, dass sie im Kollektiv extrem stark sind und das meint eben auch, dass Außenverteidiger bei ihnen halt Tore schießen. Das macht das Ganze, glaube ich, nur noch gefährlicher. Ich freue mich. Sind es 10 oder 11 Jahre?
11. Also im 12. Jahr jetzt.
Dann freuen wir uns darüber, dass wir einen neuen Meister sehen. Gratulation.
Lass uns ganz kurz doch auch über den ersten FC Köln sprechen, weil ich nämlich das Gefühl hatte, und ich glaube, Marco Seifert hat es am Freitag auch gesagt, dass man sich am ersten so ein bisschen die Augen gerieben hat, als Timo Schulz als Trainer bekannt gegeben wurde. Aber ich finde, trotz dessen, dass Bayer Leverkusen nun 2-0 gewonnen hat, also da ist noch Hoffnung, was den ersten FC Köln angeht, finde ich jedenfalls. Die Mannschaft steht deutlich kompakter, ist deutlich stabiler, hat an der einen oder anderen Situation einfach nur auch ein bisschen Spielpech, hat die Chancen eben nicht gemacht, die sich dann offenbaren. Aber nichtsdestotrotz, also ich würde jetzt als Köln-Fan, auch wenn der Abstand natürlich zu Platz 15, wie wir eben gehört haben, schon 8 Punkte beträgt, aber ich würde jetzt nicht unbedingt ja, sehr, sehr pessimistisch in den Abstiegskampf in die letzten 10 Spiele gehen, weil das ist durchaus Qualität, die in Köln da mittlerweile auf den Platz gebracht wird.
Vor allen Dingen Timo Schulz hat es geschafft, irgendwie die jungen Spieler in diese Mannschaft zu integrieren. Das eben, was Steffen Baumgart verpasst hat, das hat Timo Schulz irgendwie geschafft. Ne? Wir wissen alle, ob der Transfersperre vom FC und sie haben aber irgendwie eine gute Nachwuchsabteilung, haben da gute Jungs, die Bock haben, ein bisschen was zu zeigen und das hat irgendwie Timo Schulz hinbekommen, dass er die Leute irgendwie in die Startelf bringt oder zumindest in den Kader bringt. Wir wissen aber ja auch, also ganz ehrlich, ich glaube, den Abstand auf Bochum wird der FC Köln nicht mehr aufholen. Ist glaube ich so, dass es nicht realistisch und wir kommen ja gleich noch zur zweiten Liga, deshalb will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber wir wissen ja auch, dass der 1. FC Köln in der Relegation gegen den Hamburger Sportverein spielen wird. Das wissen wir
natürlich
ja
auch. Wissen wir das. Selbstverständlich. Ja. Machen wir unsere Hausaufgaben noch ganz kurz und erzählen die restlichen Ergebnisse. Heidenheim, Eintracht Frankfurt 1-2, Mainz gegen Gladbach 1-1, Wolfsburg und Stuttgart 2-3 und Hoffenheim schlägt Bremen mit 2-1.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
In der zweiten sieht man besser.
Was soll ich euch sagen? Es ist keine Überraschung, aber diese Liga bleibt einfach unberechenbar. Natürlich. Ich muss schon fast, ich sag's euch, wie es ist. Als ich das Ergebnis am Freitagabend gesehen habe, musste ich schon wirklich sehr, sehr lachen. Weil als hätte es unser lieber Mike Nöcker prophezeit. Es ist ja genau so eingetroffen. Da muss man ja erstmal auf Schalke auch gewinnen. Naja, aber erstmal der Reihe nach. Also natürlich beendet Schalke die Krise ausgerechnet gegen Tabellenführer St. Pauli. Und natürlich verliert der HSV gegen das Tabellenschlusslicht. Na klar, es passiert nämlich immer wieder das, was jedes Jahr passiert. Der Aufstiegskampf wird zum Schneckenrennen. Kein einziges Team aus der Top 7 hat an diesem Spieltag 3 Punkte geholt. So, und da frage ich natürlich meinen Zweitliga-Experten, gibt es dafür überhaupt eine logische Erklärung?
Nein. Also schlichtweg nein. Also man kann natürlich jetzt jedes einzelne Spiel sich angucken und sagen, ja klar, natürlich hat Schalke absolut super gecoacht gegen den FC St. Pauli. Sie haben mit Mann-gegen-Mann-Pressing den FC St. Pauli völlig überfordert und einen wirklich völlig verdienten Sieg mit eingefahren. Aber dass dann an so einem Spieltag eben Hertha gegen Holstein 2-2 spielt, dass Hannover über ein 2-2 gegen Fortuna Düsseldorf nicht hinauskommt, dass Karlsruhe 4-0 gegen Greuther Fürth gewinnt und dass Paderborn auch nur 0-0 gegen den ersten FC Magdeburg spielt, das ist schon totaler Wahnsinn. Und vom Hamburger Sportverein zu Hause gegen den VfL Osnabrück, gegen den sie im Hinspiel schon nicht gewonnen haben, also sie haben im Grunde genommen 6 Punkte gegen einen potenziellen Absteiger gegen den Aufsteiger VfL Osnabrück liegen gelassen, beide Spiele verloren. Mit 6 Punkten
in
weiter
Überzahl.
Wäre
in Überzahl.
In Überzahl auch das noch, ja. Mit 6 Punkten wäre der Hamburger Sportverein irgendwie klarer Zweiter hinter dem FC St. Pauli. Aber so ist es halt. Die Tabellensituation ist irre. Die ersten 7 Plätze, 37 Punkte. Ich dachte, Fortuna Düsseldorf sei aus dem Rennen schon raus, ist mittlerweile wieder drin, weil nämlich nur noch 4 Punkte Rückstand auf den 3. Tabellenplatz, auf den Hamburger Sportverein. Dann kommen 3 Mannschaften mit jeweils 38 Punkten, nämlich Paderborn, Fürth und Hannover 96 mit 41 Punkten. Dann 3. der Hamburger Sportverein, 43 Punkte, 2 Punkte davor Holstein Kiel und 48 Punkte der FC St. Pauli als Erster. Und das muss man sich mal überlegen. Also ich war ja Freitag wirklich, wirklich genervt in der Arena auf Schalke. Hätte ich gewusst, wie dann am Samstag und am Sonntag die Bundesliga weitergeht, hätte ich, glaube ich, einen wahnsinnig entspannten Abend gehabt.
Ach herrlich. Ach Mann, ich habe nach diesem Wochenende nochmal mehr Bock auf nächste Woche Sonntag. Da werde ich mich ja in deiner Loge wiederfinden und wir können die fantastische Partie Pauli gegen Hertha verfolgen. Ich freue mich so sehr. Das wird.
Du weißt, was die Eintrittskarte ist, ne?
Was denn?
Nicht einmal Pauli in dieser Woche sagen.
Gut, ich glaube, wir sollten die Folge jetzt auch beenden, weil wir wissen alle, dass das wahnsinnig nervig
das große,
ist.
Ja, das große MML-Duell, auf jeden Fall FC St. Pauli gegen Hertha BSC am nächsten Sonntag um 13:30 Uhr. Das wird ein großer Spaß, glaube ich. Bin mal sehr gespannt, wer da nicht gewinnt. Ich glaube, darum geht es ja jetzt in den nächsten Spielen. Wer gewinnt sein nächstes Spiel nicht? Oder andersrum, wer eins weniger verliert, steigt auf.
Okay. Das ist also gerade im Hinblick auf Hertha BSC eine stronge Prediction, aber wie beenden?
Nein, ich meine nicht also, auf, nein, Hertha, nein. Ich meine so grundsätzlich von den Top 7, die ich gerade vorgelesen habe.
Ah ja, okay. Aber Hertha ist ja auch nur 8er, ne? Also sind ja fast schon in der Top 7. Also sie haben ja auch noch Chancen.
Meinst du, sie sind schon in Schlagdistanz?
Ja, ich sag mal so.
Hertha ist übrigens 9er mit 34 Punkten.
Ach, 9er.
Das heißt, ja.
Aber das ist ja auch.
Also da ist eine ganze Menge Holz auf jeden Fall auf dem Weg dorthin noch beiseite zu räumen.
Lass sie erstmal gegen St. Pauli gewinnen und dann reden wir nochmal weiter, ne?
Dann reden wir weiter. Auf jeden Fall machen wir das. So, in diesem Sinne, träumen weiter. Wir hören die nächste Folge Fußball MML morgen. Und allerdings auch die neueste Folge Fußball MML Daily. Die gibt es nämlich auch morgen. Darauf freuen wir uns. Wünschen euch jetzt einen fantastischen Tag. Und hoffen, dass ihr morgen wieder dabei seid, würde ich mal so sagen, oder?
Kommt gut rein in diese neue Woche. Wir haben euch lieb und wir hören uns morgen wieder. Und das waren für euch Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss!
Tschüss!
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.